wieder mit hinzufügen und dann haben wir ja Gottesdienst. Aber die Frage ist ja, Gottesdienst ist erst dann erfüllt die Absicht, die Gott beabsichtigt hat, wenn es eine in Verbindung zu unserem Leben steht. Also welche Antworten gibt uns Gott auf aktuelle Fragen? Oder ist das irgendwie so separat gemeint, zu sagen, okay, normal mein Leben und dann irgendwo hier Gottesdienst einmal anderthalb Stunden oder jetzt eine Stunde in der Woche und dann geht es mit der Normalität und Realität weiter. Aber selbst auf solche Fragen wie jetzt mit den ganzen Demonstrationen, auch wegen dem Rassismus war, ich glaube, wir haben Antworten. Gott hat uns Antworten gegeben. Und ich bin dankbar, gerade im Morgengottesdienst hatten wir eine sehr gemischte Zuhörerschaft hier, dass wir als bunte Gemeinde ein Zeugnis sein können, zu sagen, Gott hat das beabsichtigt. Einer meiner Professoren hat mir diese Woche was geschickt und eine sehr gute Aussage getroffen, hat gesagt, viele setzen sich dafür ein und das ist gut. Aber wir als Bibelgläubige haben wirklich die einzigen, die eine konstante Position dazu haben können. Weil, warum würde jemand sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, so wie es im Grundgesetz steht? Aber wenn sie gleichzeitig sagen, naja, alle sind wir irgendwelches Evolutionszufallsprodukt, woher kommt dann die Würde des Menschen? Was ist daran so besonders? Auf der anderen Seite, wenn wir wissen, der Schöpfer Gott hat jeden Menschen gemacht, und wir sind alle in seinem Ebenbild geschaffen, so unterschiedlich wie wir sind, dann macht das Sinn. Aber dann ist ja auch die Frage, okay, aber es gibt Probleme. Da sind wir uns einig. Wie findet jetzt Veränderung statt? Und ich bin fest überzeugt, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass Veränderung findet nicht auf der großen Bühne statt. Veränderung findet von innen heraus durch Gott bewirkt statt. Ich hatte eine Weile lang überlegt, in die Politik zu gehen, aber ich habe festgestellt, die können Geld umverteilen, die können große Reden schwingen, aber sie können dich nicht ändern. Und ich habe mich vom Herrn berufen lassen, zu sagen, geh doch lieber dorthin, wo wirklich von innen heraus Veränderung stattfinden kann. Nämlich, wenn Gott in Herzen wirkt. Und das wollen wir auch in unserem Abschnitt hier sehen, in 1. Johannes Kapitel 5. Ich möchte, dass ihr das aufschlagt, 1. Johannes Kapitel 5. Wir hatten den Johannesbrief hier weitestgehend durchgenommen und eins fehlte noch und das wollen wir dann heute betrachten. Wir waren letztes Mal bis Kapitel 5, Vers 13 gekommen und dort stand, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also er sagt, das Ganze habe ich euch geschrieben, ich möchte, dass ihr wirklich wisst, ihr habt ewiges Leben durch Glauben an Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk. Und dieses hier sollte dann eben auch, wir sollen das für uns wissen. Und das ganze Buch hindurch hat verschiedene Glaubenstests angeführt. Und ich will die hier noch einmal wiederholen. Glaubenstests in 1. Johannes. Und ich muss die sehr schnell durchgehen. Ich kann dir gerne die Datei später zuschicken, wenn du es nochmal in Ruhe sehen möchtest. Der erste Test war der Wandel im Licht. Er sagt, wer in der Finsternis wandelt und behauptet, Gemeinschaft mit Gott zu haben, der betrügt sich nur selber. Der zweite Test war die Sündeneinsicht. Dass ich nicht sage, naja, so im Vergleich zu irgendjemand anders, da bin ich ja gar nicht so schlecht, sondern zu erkennen, ich bin vor Gott schuldig und ich brauche seine Vergebung. Der nächste Test war das Halten der Gebote. Dass wir, er sagte, wenn wir seine Gebote halten, die sind eigentlich nicht schwer, wenn wir erfüllt sind von der Liebe zum Herrn. Dann die Bruderliebe. Er sagt, wie kannst du behaupten, ich liebe Gott, wenn du den Nächsten nicht ausstehen kannst. Ja, dann betrügt es uns selber. Keine Liebe für die Welt. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist, denn die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens ist nicht von Gott, sondern ist gegen Gott. Und deswegen war das ein weiterer Test. Wie sieht es in mir aus? Nächster Test war die Treue in der Lehre. Und dann kein Verharren in der Sünde, dass wir zwar alle sündigen können, aber dass wir nicht darin bleiben, dann der Glaube an Christus, dass wir unser Vertrauen in ihn setzen und dann nochmal die Liebe füreinander in Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Und jetzt in den verbleibenden Versen in 1. Johannes 5 ab Vers 14 geht es darum, diesen Glauben, wo er uns gesagt hat, dieser Glauben gibt das ewige Leben, diesen Glauben dann auch konkret in die Praxis umzusetzen. Und dann wollen wir einmal lesen, 1. Johannes 5 und machen jetzt erstmal die Verse 14 bis 17. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf diese sage ich euch, dass er bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Also erstens, wir wissen, dass Gott uns hört, darum beten wir mit Zuversicht. Könntest du das mit der gleichen Zuversicht sagen, wie Johannes es hier sagt? Dies ist die Zuversicht, die wir haben, dass er uns hört, wenn wir nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Er sagt, wir wissen nicht nur, dass er uns irgendwie hört, weil er ja eh und je allwissend ist, sondern dass das, was wir bitten, er uns geben wird, wenn wir nach seinem Willen bitten. Nun, einige benutzen dies als Ausrede und sagen, super, dann kann ich ja meine Wunschliste dem Herrn vortragen und fordern ihn dazu auf, Herr, du hast doch versprochen, wenn wir um etwas bitten, dann gibst du es uns, ich habe doch mal ein paar Sachen, die ich gerne hätte. Aber wie bringen wir das mit der Erfahrung in Einklang? Vielleicht hast du für Sachen gebetet und sagst, das stimmt gar nicht. Ich habe für was für gebetet und es ist nicht passiert. Ich habe vielleicht gebeten, auch was gut ist, dass der Virus doch jetzt endlich mal aufhört. Oder dass diese ganze Ungerechtigkeit, auch was ich am Anfang gesagt habe mit dem Rassismus und so, dass das jetzt endlich mal aufhört. Und wir haben das immer noch. Also, wie bringen wir das mit unserer Erfahrung in Einklang? Wir dürfen um alles bitten, aber nicht alles entspricht auch Gottes Willen. Gott hat den Virus noch nicht weggenommen, er hat die Ungerechtigkeit nicht beseitigt. Stimmen also seine Vorhersagen, seine Verheißungen nicht? Doch er hat ja gesagt, wenn wir nach seinem Willen bitten. Und ich kann nicht mit Gewissheit immer sagen, warum ist dieses noch da oder warum ist das passiert, obwohl wir doch um Bewahrung gebeten haben. Aber wir dürfen diese Zuversicht haben, dass er weiß, was am besten ist. Und wenn er es noch lässt, dass es nicht ist, weil ihm das gerade Spaß bringt. Aber zum Beispiel auch mit dem Virus, es kann sein, dass er uns zeigen möchte, hey, ihr habt so lange in eurem medizinischen Fortschritt vertraut und schaut, wo ihr hinkommt ohne mich. Oder ihr denkt immer, dass ihr euch immer weiter entwickelt und immer besser werdet, aber schau mal, grundlegende zwischenmenschliche Probleme kriegen wir ohne den Herrn immer noch nicht gelöst. Ja. So, er will, dass die Aufmerksamkeit auf ihn ist. Aber was Gott hier meint, zeigt er am Beispiel in den folgenden Versen, Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, da soll er bitten und er wird ihm das Leben geben. Also hier gehen die Bitten, dass jemand vom Herrn der Nachfolge abweicht und wir beten und Gott möchte wirken, dass diese Person zurückkommt. Das Gleiche kann nicht gesagt werden über ein Porsche oder ein neues Soundsystem oder sowas. Und er sagt ja auch, dass es eine Sünde zum Tod gibt, für die wir nicht beten sollen. Also die Frage, wofür sollen wir denn nicht bitten? Und er sagt nicht, dass wir dafür nicht beten dürfen. Aber er sagte einige Sachen, es gilt nicht die gleiche Zusage, dass er uns dieses Gebet erhören wird. Und dann da kommt natürlich gleich die nächste Frage auf: Was ist eine Todsünde, eine Sünde für den Tod? Und was für ein Tod ist das? Nun, bevor wir einfach nur unsere Ideen rauswerfen, lasst uns in Zusammenhang schauen und sehen, was das zu bedeuten hat. Wir hatten gerade noch mal Vers 13 gelesen. Der Brief wurde geschrieben, damit wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Also kann es nicht darum gehen, dass jemand irgendeine spezielle Sünde begeht und das ewige Leben wieder verliert. Weil dann könnt ihr nicht sagen, ich habe euch geschrieben, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ja? Und in diesem Zusammenhang wird auch nicht eine spezielle Sünde erwähnt. Und sagen, naja, außer wenn jemand das tut, das ist so schlimm, dann bete nicht dafür. Er wird hier gar nicht erwähnt, was das sein könnte. Es kann auch nicht darum gehen, dass es irgendwie eine besonders kleine Sünde ist. Denn jede Ungerechtigkeit, sagt es hier in Vers 17, ist Sünde. Ja? Und es kann auch, es geht aber schon darum, dass nicht jede Sünde die gleiche Auswirkung hat. Also jede Sünde ist ernst zu nehmen, weil sie alle Ungerechtigkeit ist, aber nicht jede Sünde hat die gleichen Auswirkungen. Und nicht jede Sünde führt zum sofortigen, und ich sage hier absichtlich, leiblichen Tod. Also er schlägt hier das Gleichgewicht zu sagen, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, Sünde führt zum Tod, es ist ernst zu nehmen. Aber es gibt auch Sünden, die zum Tod, zum leiblichen Tod auch führen. Wir sehen ein Beispiel davon in 1. Korinther 11, Abvers 27. Wer also unwürdig das Brot isst, und gemeint ist hier im Zusammenhang mit dem Abendmahl, oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Entschlafen, nicht eingeschlafen. Entschlafen bedeutet einfach tot. Sie sind gestorben. Er sagt, einige von euch sind gestorben, weil ihr das Abendmahl leichtfertig genommen habt. Einfach gesagt, ah, noch ein Stückchen Brot, lecker, ein bisschen Saft trinken. Und nicht bedacht habt, was das repräsentiert. Den stellvertretenden Tod Christi nicht ernst genommen hat. Und er sagte, deswegen sind einige unter euch sogar gestorben. Lass mich das illustrieren. Wir hatten vor kurzem, dass wir in unserem Garten waren und plötzlich waren Josia und Liana nicht mehr da. Und die hatten festgestellt, dass die Pforte, wenn man da so ein bisschen dran zieht, dass die ja aufgeht und haben sich auf Abwege gemacht in der Nachbarschaft. So, als wir sie dann endlich gefunden haben, wieder nach Hause reingebracht und seitdem gibt es ein Schloss vor dieser Gartenpforte, das sie nicht mehr abhauen. Gott macht manchmal ein bisschen was Ähnliches. Er warnt uns immer wieder. Er sagt, ich möchte, dass ihr in meinem Segensbereich lebt. Aber wenn ihr nicht hört, wenn ihr immer wieder ausbuchst, wenn ihr immer wieder meint, es selber besser zu wissen, dann rufe ich euch, dann warne ich euch. Aber wenn ihr nicht hören wollt, dann hole ich euch nach Hause und mach zu. Dann hole ich euch zu mir nach Hause in den Himmel und dann ist das irdische Leben vielleicht früher als sonst vorbei. Und das kann passieren. Und er sagte, wenn das Gottes Schlussfolgerung ist, er sagt nicht, wann das der Fall ist, aber er sagt, es kann zu dem Punkt kommen. Und dann werden wir das auch durch Gebet nicht ändern. Aber zurück zur Zuversicht. Wir dürfen wissen, dass Gott unsere Bitten nicht nur hört, sondern auch erfüllt, wenn wir nach seinem Willen bitten. Es ist also nicht, wir dürfen es nicht für egoistische Wünsche missbrauchen. In Jakobus 4 steht in Versen 2 und 3, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Er sagt, also manchmal habt ihr nichts, weil ihr einfach nicht darum gebeten habt. Aber manchmal bittet ihr um etwas, ihr bekommt es trotzdem nicht, weil Gott weiß, dass es nicht gut für uns wäre. Er ist der himmlische Vater. Und er weiß, dass den ganzen Tag nur Pizza und Pommes, so gut es schmecken mag, nicht gesund für uns ist. Und er sagt manchmal, ihr betet für etwas und ich weiß, dass es nicht das Beste für dich ist. Und ich sage, nein. Gott sagt, nein. Ich habe es nochmal so formuliert, das hilft mir, das ein bisschen zu merken. Gebet ist nicht dazu da, um Gott unserem Willen zu unterwerfen, sondern um uns Gottes Willen zu unterwerfen. Gebet ist nicht unser Machtmittel, dass Gott endlich uns das gibt, was wir gerne hätten, sondern ich komme zu Gott und sage, Gott, du weißt viel besser als ich. Du weißt, was ich wirklich benötige. Und ich will dieses nicht gebrauchen, um dich dazu zu bewegen, mir etwas zu geben, was ich jetzt gerne hätte, sondern ich möchte, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich komme, dass dein Name verherrlicht wird. Im Namen Jesu zu beten, wie wir das häufig machen, ne, Ende des Gebetes hören wir häufig in Jesu Namen, Amen. Aber das darf, das soll nicht einfach eine Formel sein, sondern merkt ihr das so, es ist ein bisschen wie Jesu Unterschrift. Sagen wir, du würdest jemandem eine Kontovollmacht ausstellen. Okay? Das heißt, du darfst auf das Konto jemandes anderes zugreifen oder jemand anders auf dein Konto. Ja? Und wenn die unterschreiben, es wäre von dir so gewollt. Das ist, was wir, wenn wir im Gebet in Jesu Namen kommen. Wir sagen quasi, ich tue dieses für Jesus. Ja, aber dann müssen wir sicherstellen, dass es auch wirklich von Jesus kommt. Manchmal höre ich zu Hause, Mama hat gesagt, wir dürfen. Und dann, wenn Mama das gesagt hat, dann ist das meistens auch okay. Wird dann zum Problem, wenn es gesagt wird, Mama hat gesagt, aber Mama hat es tatsächlich nicht gesagt. Hier ist genau das Gleiche. Wir sagen in Jesu Namen, aber Jesus hat das nie gewollt. Ja? Und dass wir sicherstellen, es ist tatsächlich das, was Gott möchte. Jesus, über ihn wird gesagt, im Zusammenhang mit der Auferstehung, wieder zurück zum Leben berufen von Lazarus, dass Jesus die Augen emporhob und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Er sagte, ich weiß, dass du mich hörst. Warum wusste er das? Weil er nach Gottes Willen betet. Nicht, weil er irgendwelche besonderen Worte gesagt hat. Nicht, weil er hinten dran gehangen hat, in Jesu Namen, Amen. Sondern, weil worum er bittet, in Übereinstimmung mit dem ist, was Gott bewirken möchte. Und deswegen konnte Johannes hier sagen, wir wissen, dass wir das Erbeten haben, wenn wir nach seinem Willen bitten. Also, wirklich sagen, Herr, ich will, dass dein Wille geschieht. Und dann kann ich auch diese Zuversicht haben, dass Gott dieses nicht nur irgendwie hört und sich da mal überlegt, sondern auch er hört. Dann lesen wir weiter, ab Vers 18 bis 20. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber auch, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Noch so eine starke Aussage. Wir wissen, dass Gott uns wiedergeboren hat, darum sündigen wir nicht. Aber wie sollen wir das verstehen? Stand doch in Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wie können wir dann jetzt sagen, dass wir wiedergeboren sind und deswegen nicht sündigen? Es bedeutet, dass wer wiedergeboren ist, nicht für die Sünde lebt, sondern sich zurückhält. Okay? Dass der nicht kontinuierlich sündigt, sagt es in Vers 18, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn, oder eigentlich besser bewahrt sich. Er hält sich davor zurück, weil er weiß, wohin die Sünde führt. Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die Welt liegt in dem Bösen. Und sie wissen, es führt zum Tod, es führt zum Kampf gegen Gott. Und da will ich ja nicht hin. In Epheser 2, Vers 2, 1 und 2 lesen wir, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt immer noch in den Söhnen des Ungehorsams wird. Okay. Ihr wart geistlich tot, ihr hattet keine Gemeinschaft mit dem Herrn, aber ihr seid jetzt wiedergeboren, er gibt uns neues Leben. Aber die anderen sind immer noch unter dem Fürsten der Macht der Welt. Das ist nicht eine Verschwörungstheorie, da gibt es irgend so was Böses und die wollen uns alle manipulieren. Sondern diese Welt ist unter dem Einfluss des Satans. Und Christus will uns herausretten. Aber er tut das nicht, indem er einfach wie bei der Schöpfung der Welt ein Wort sagt und sagt, jetzt sind alle heilig und kommt zu mir in den Himmel. Sondern er tut das einzeln. Er tut das auf freiwilliger Basis. Er ruft uns zu sich und sagt, glaubt an mich, glaubt an Christus und er wird uns neues Leben geben. Jesus selber hat gesagt in Johannes 14, Vers 13, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Also er spricht hier über diesen gleichen Fürsten der Welt, über Satan. Aber sagte, in mir hat er nichts. Ja, er kann mich von außen versuchen. Hat er getan in der Versuchung in der Wüste. Er konnte es auch bewirken, dass Jesus gekreuzigt wurde. Aber er konnte nicht Gottes Willen durcheinander bringen. Und er sagte, in mir gibt es keine Resonanz. Er hat nichts in mir. Und das Gleiche können wir auch behaupten, denn wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist, als der, der in der Welt ist. Ich möchte das mit einem Bild illustrieren. Und zwar von einem Staudamm. Hey. Auf der anderen Seite des Staudamms, was du jetzt hier nicht sehen kannst, ist ein aufgestauter See. Und dieser See drückt die ganze Zeit gegen den Staudamm. Aber was dahinter liegt, was wir hier vorher sehen können, die Pflanzen, die sind nicht beeinträchtigt von dem Wasser. Es wird nicht überspült, weil der Staudamm es abhält. Wenn du es jetzt nimmst, die Welt läuft ständig gegen uns an, aber der in uns, der Heilige Geist, der ist unser Staudamm. Und der hält es ab, wenn wir uns darauf verlassen. Es wird genau dann zum Problem, wenn du sagst, ich spüre hier irgendwie einen Druck und ich mache den Staudamm mal ein bisschen auf. Weil was passiert, wenn du den Staudamm ein bisschen aufmachst? Kommen dann so 3-4 Tropfen und dann wird es wieder ruhig? Nee, es reißt ein Riesenloch, weil der Druck so groß ist. Der, der in uns ist, ist der Staudamm, ist der Heilige Geist, der uns hilft, festzustehen, dass wir nicht von der Welt überspült werden. Und wir müssen uns auch auf ihn verlassen, egal wie groß der gefühlte Druck auch sein mag. Wir müssen nicht nachgeben. Wir sind aus Gott geboren, der aus Gott Geborene wird bewahrt. Und wir sind in ihm geborgen. Ja, und in seinem Sohn Jesus Christus, sagt es Vers 20, und es sagt in den bekannten Versen in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Du beschreibst es und sagst, hier sind wir geborgen, hier sind wir sicher. Deswegen kann er auch zusagen, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Es wird sich aber erst dann in der Praxis äußern, dass wir dann tatsächlich auch nicht der Sünde nachgeben, wenn wir uns dieses theologische Verständnis auch wirklich bewusst machen. Christus ist gekommen, um Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen, um uns Gott zu offenbaren, den Wahrhaftigen, wie es in Vers 20 heißt. Und dann sagt es, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser, Jesus Christus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und manche Leute sagen, ja, das steht ja gar nicht drin, dass Christus Gott ist. Also deutlicher kannst du es nicht machen. In Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja? Er ist Gott, er gibt uns ewiges Leben. Und in ihm, wenn wir dieses Leben haben, haben wir eben neues Leben. Nicht nur, das anhält für die Ewigkeit, sondern eins, das sich äußert, dass es anders ist als das Leben der Welt. Ich habe diese Werbung für Blutspende einmal gesehen. Tue etwas Großartiges, rette Leben. Und ich musste natürlich gleich an Christus denken. Wir können ein bisschen Blut geben und jemandem damit helfen. Christus hat sein Leben gegeben, um dich und mich zu retten. Ja, er hat dieses bewirkt und Großartiges damit bewirkt. Wenn wir dann nochmal hier schauen in unseren Text, die Verse 18 bis 20, dann achte mal darauf, alle Verse beginnen mit "wir wissen". Vers 18, wir wissen, dass jeder aus Gott geboren ist, nicht sündig. Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Vers 20, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Ja, also er sagt immer, ihr wisst dieses eigentlich, aber dieses Wissen soll zu einer Veränderung beitragen. Denn Veränderung beginnt mit der Einsicht, dass diese Veränderung auch wirklich notwendig ist. Und Gott bewirkt das in uns, aber nicht ohne unser Mitwirken. Ja? Er möchte Veränderung in uns bewirken, aber er tut das nicht einfach von außen automatisch und sagt, ob du bist jetzt meins, du bist verändert und bist jetzt diese Maschine, die nur noch das tut, was ich sage. Sondern er bewirkt das in uns, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und er wirkt dieses in uns. Und interessant ist bei diesem Wissen, wir wissen um das Problem, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind, aber die Welt liegt in dem Bösen. Das ist das Problem, dass wir in einer Welt leben, die kontrolliert wird vom Satan. Aber wir wissen auch, Vers 20, die Lösung, dass Christus gekommen ist. Und dann wissen wir, Vers 18, die Auswirkung, dass der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wenn wir uns bewusst machen, das Problem und was Christus bewirkt hat, dann soll es eben diese Auswirkung haben. Und diese Veränderung zeigt sich eben daran, dann ist unser Ziel nicht mehr, dass wir uns durchboxen, dass wir uns durchsetzen, sondern dass wir uns von Christus verändern lassen. Lass mich das mit diesem Bild illustrieren, von einem wilden Pferd. Das wilde Pferd will seinen Willen durchsetzen und tut alles Mögliche, um den Reiter loszuwerden. Aber solange es dagegen aufbäumt, ist es nicht wirklich nützlich. Erst wenn das Pferd gezäumt ist, dann kann es von dem Reiter gebraucht werden. Und Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr wie wilde Pferde versucht, ich will aber dieses haben und ich will genau so leben und ich lasse mir von niemandem was sagen. Und er weiß, dass es gut ist, wenn wir uns von ihm leiten lassen. Noch ein anderes Bild von einem Rettungsschiff. Ein Rettungsschiff fährt anders als ein Öltanker. Ein Öltanker belädt sich mit diesem ganzen Öl oder wird beladen und düst dann mit höchster Geschwindigkeit und auf direktestem Weg von A nach B. Ein Rettungsschiff rast nicht von A nach B, sondern fährt in Schlangenlinien drumherum, um zu schauen, wo sind Nöte da, wo kann ich helfen. Was repräsentiert mehr unser Leben? Haben wir eine Zielsetzung und gesagt, das ist, was ich erreichen möchte, da will ich hin und ich blende aus, was links und rechts neben mir passiert? Oder sind wir eher wie ein Rettungsschiff, das sagt, Gott, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Da sind Nöte überall um uns herum. Gebrauche du mich, dass ich nicht für die Sünde, für die Welt, für Dinge lebe, sondern mich von dir gebrauchen zu lassen für die Ewigkeit und um Menschen zu retten. Und dann endet dieser Abschnitt mit diesem merkwürdigen Vers, Vers 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wenn wir die vorigen Verse richtig verstanden haben, dann macht auch diese Aufforderung zum Schluss Sinn. Wir wissen nämlich, dass Gefahren drohen, darum bewahren wir uns vor den Götzen. Wir sollen uns vor all dem in Deckung nehmen, was uns von dem wahrhaftigen Gott ablenkt. Es gibt falsche Lehren, es gibt falsche Ziele, falsche Wege, die uns alle von diesem Kurs abbringen können. Und deswegen schreibt Gott das hier in all seiner Liebe, zu sagen, ich möchte, dass du nicht auf Abwege kommst. Ich möchte, dass dein Leben zählt, dass du gebraucht werden kannst. Aber es gibt nur einen Gott und nur einen Weg zu diesem Gott. Und alles, was uns davon abhält, sind Götzen. Sind Dinge, die den Platz von Gott einnehmen. Das können gute Dinge sein. Aber wenn sie uns davon abhalten, so zu leben, wie Gott es beabsichtigt, dann steht es in dem Weg von unserer Gemeinschaft mit Gott. Und die Frage, was hält dich davon ab, Christus nachzufolgen? Sind es falsche Wege? Sind es falsche Ziele? Sind es falsche Lehren, die uns lehren, für das Hier und Jetzt zu leben, statt für den himmlischen Vater, der in seiner Weisheit uns das geoffenbart hat? Johannes schreibt dies als geistlicher Vater für seine Kinder, weil er sagt, ich möchte euch gerne bewahren. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr wirkliches Leben habt. Und dieses Leben äußert sich nicht in den Erfolgen dieser Welt, sondern äußert sich in der Gemeinschaft mit Gott und seinen Wegen. Also lasst uns prüfen, sind diese Kennzeichen, die wir am Anfang gesehen haben, sind die in meinem Leben sichtbar? Hat es eine Veränderung gegeben? Und keiner von uns ist vollkommen. Aber kann man sehen, dass dort eine neue Liebe da ist? Kann man sehen, dass ich für andere Ziele lebe? Weiß ich, dass Gott meine Gebete hört? Und lebe ich anders? Lebe ich nicht für die Welt, sondern für die Sünde? Nicht für die Sünde, sondern für den Herrn. Und dann kann ich auch mit Zuversicht diesen Glauben leben und all das, was uns davon abhält, vermeiden. Weil ich weiß, Gott möchte mich lenken, er möchte gebrauchen. Und das ist das Leben, das sich wirklich lohnt. Lass uns beten.